Und ich glaube, je einfacher wir mit Freude und Genuss sinnvolle Lösungen schaffen, desto mehr sind auch Menschen überzeugt mitzumachen, anstatt dass wir mit einer klassischen Verbotspolitik wahrscheinlich sehr viele Menschen abschrecken und mittlerweile leider auch übersättigt haben mit diesen ganzen Warnungen und Dramas und alles miteinander. Also ich glaube, man muss mit Freude und gutem Beispiel vorangehen.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen bei unserem heutigen Teil unseres Global Goals Podcastes und ich freue mich sehr, dass ich heute eine ganz spannende Frau bei uns habe, Theresa Imre. Sie ist Gründerin von Magda.at, eine Supervisionärin, sage ich jetzt einmal, eine Jungunternehmerin, jetzt gar nicht mehr so jung, weil es ist 2017 war deine Gründung. Genau. Theresa, herzlich willkommen bei uns im Wirtschaftsbund.
Danke, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich freue mich aufs Gespräch.
Du bist ursprünglich Steirerin und bist nach Wien gekommen, hast studiert an der WU. Erzähl mal so deinen Werdegang. Du hast ja wahnsinnig viele Stationen auch beruflich so durch, verschiedene als Foodbloggerin, was eine Beratung. Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig und gründe?
Ich glaube, es ist mir so ein bisschen schon in die Wiege gelegt worden. Also ich komme aus einem Umfeld, wo sehr viel unternehmerisches Handeln immer da war. Also meine auch sogar Eltern waren auch selbstständig, Großeltern, mein Onkel. Es gab einfach ganz viel in der Familie, wo das irgendwie dieses Anpacken und Machen und einfach sozusagen hemdärmelig die Dinge auch zu lösen, mir in die Wiege gelegt worden ist. Und bin dann eigentlich mit einer durchaus sehr offenen Kritik in Richtung Wirtschaft gegangen. Also ich habe sowohl zuerst die Handelsakademie gemacht, dann aber auch IBWL auf der WU studiert. Ein bisschen schon mit der Idee, ich will einfach das System verstehen und die Dinge, wie sie laufen, damit ich sie aber auch anders für mich verändern kann. Und irgendwie dieser Veränderungswunsch, der prägt mich mein ganzes Leben in dem Bereich schon. Und habe dann nach einem IBWL-Studium auch in einer Unternehmensberatung für 4,5 Jahre gearbeitet. Sehr viele verschiedene Firmen dadurch sehen dürfen, auf Projektbasis natürlich immer wieder ganz spannende Einblicke. Ja, und irgendwann war es dann so weit, dass ich mir gedacht habe, ein bisschen Unternehmensberatung, thematisch. Alle kochen nur mit Wasser, man muss halt selber mal schauen, wie man anfängt. Und parallel habe ich mir dann aber auch gedacht, es braucht irgendwo auch diese zündende Idee natürlich. Mhm. Und an der sucht man irgendwie, aber eigentlich ist sie auf mich zugeflogen gekommen.
Und zwar,
ich hatte einen Foodblog als Hobby mit einer Freundin gemeinsam eingebrockt und ausgelöffelt, hieß der. Und da war ein bisschen die Idee, auch die Geschichten hinter unseren Gerichten zu erklären, hinter unseren Lebensmitteln und auch hinter unserer ganzen Agrarwirtschaft. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewogen, zu verstehen, warum da eigentlich auch Veränderung in dem ganzen System notwendig ist, für mein Verständnis. Wir haben einfach ein Nahrungsmittelsystem, das seit den fast 80er Jahren sehr stark in Richtung Globalisierung, Großkonzerne und so weiter sich optimiert hat. Es geht vor allem darum, zu möglichst günstigen Kosten viel Ertrag zu machen. Aber natürlich Umwelt und Gesellschaft sind in vielen Bereichen da einfach auf der Strecke geblieben. Und das hat man dann halt gemerkt über den Foodblog, dass ganz, ganz viele Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Österreich uns dann kontaktiert haben. Weil sie eben sehr stark in der Abhängigkeit zum großen Handel oft gestanden sind. Wir haben dann trotzdem drei Lebensmittelketten in Österreich, wo gegenüber 120.000 Familienbetriebe stehen, also auf der kleinbäuerlichen Seite. Und da war auf einmal dann mir klar, wir haben eine neue Möglichkeit, über die Digitalisierung das Ganze zu lösen. Ja. Nicht sozusagen nur über klassische Handelswege, sondern vielleicht auch einmal über eine Webplattform, über das Internet und über den Onlinehandel. Und so habe ich dann parallel bin noch in Bildungskarenz gegangen, habe dann noch nachhaltige Volkswirtschaft studiert, weil mir das eben ganz wichtig war, auf einer Systemebene zu verstehen, wie es vielleicht auch da neue soziale Innovationen geben kann.
Und aber das selbst hast du keinen landwirtschaftlichen Background von
nicht direkt,
Familie.
Nein. Ich bin eigentlich aufgewachsen so am Land, so wie man das halt von den Bauern und Bäuerinnen der Umgebung kennt. Also so wie die Dorfstruktur gab es bei uns in Steins in der Weststeiermark. Und aus dem heraus war mir dann aber schon bewusst, wie eigentlich schwierig es oft für die kleinbäuerlichen Betriebe ist.
Und Regionalität und Nachhaltigkeit, waren das immer schon so Werte für dich, die dich geleitet haben?
Ja, und ich würde mal sagen, das Nachhaltigkeitsthema generell in Richtung einfach Konsum, wie viel brauchen wir, was ist da vielleicht auch möglich in anderen Bereichen aufzubauen sozusagen, weil gerade im Konsum von der Ernährung, da hängt so viel zusammen. Es ist unsere Gesundheit, es ist, wie gesagt, die Umwelt, die ganze auch letztendlich die ganzen Auswirkungen auf den Klimawandel sind einfach schon im großen Teil auch in der Landwirtschaft zu lösen. Also da geht es um den Fleischkonsum auf der einen Seite, aber sicher auch, dass wir zum Beispiel am System sind, wo wir zu viel Lebensmittel auch wegschmeißen.
Abfall dann.
Ganz genau.
Und auch die Verpackung. Genau. Du hast dann Magda.at gegründet 2017.
Ja.
War da so viel Bauchweh dabei oder war das einfach ein, ich probiere das jetzt mal? Wie?
Bauchweh hatte ich bis jetzt eh noch relativ wenig in meinem Werdegang, okay, muss ich sagen. Es war eigentlich schon manchmal ein bisschen Naivität vielleicht zum Beginn sogar dabei, einfach springen wir mal ins kalte Wasser, wenn wir schon sehen, was passiert. Ich glaube, das war auch manchmal gut. Nicht, dass ich jetzt die Naivität als solches gut finde, aber nicht immer alles schon zu wissen, was falsch laufen kann. Das und kann schon das ein großer Vorteil sein, wenn man einfach jung ist. Ich war 26, als ich mit der Firma begonnen habe. Und das ist schon manchmal angenehm, weil du halt gar nicht dran denkst, was alles schiefgehen kann, sondern du probierst es mal. Und ich glaube, diese Lust am Machen, das hat mich auch einfach sehr lange schon begleitet.
Das heißt, die Leitidee war, einen digitalen Bauernmarkt quasi hier aufzustellen. Was war so der Unterschied zwischen dem, was man schon kannte, also diese Bio-Kisterl, die jede Woche geliefert sind? Was war da so das, wo du dich abgrenzen wolltest?
Ich glaube, wir haben uns vom Businessmodell vor allem unterschieden. Also wir wollten, und das sehen wir uns heute auch noch immer, als Plattform verstehen. Das heißt, wir verstehen, dass nicht jeder der Kleinbauern eine eigene Logistikflotte machen kann, nicht eigene Geschäfte eröffnen, nicht oftmals einen super optimierten Webshop hinbekommt. Und so verstehen wir Magda eigentlich fast als Plattform und Infrastruktur, damit wir sozusagen kurze Versorgungsketten hinbekommen, wo man auf kurzen Wege die Produkte vom Land in die Stadt bringt. Und das aber möglichst effizient mit auch Vorteilen, die ein einzelner Kleinbauer gar nicht hätte.
Und der Kleinbauer, wie kommt der jetzt auf euch? Also der meldet sich bei euch und habt ihr dann Kriterien, wen ihr nehmt oder wen ihr nicht mehr nehmt? Also eine Größenordnung des Betriebes zum Beispiel oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also es ist jetzt sozusagen sinnvoll, sich das auch in den unterschiedlichen Kategorien anzuschauen. Wir haben ein super Überangebot an Imkern. Es ist so toll, seit eigentlich vielen Jahren gibt es immer mehr sozusagen auch Fokus darauf, dass wir eine Artenvielfalt auch bei den Insekten und Bienen brauchen. Und da merkt man einfach, wir haben einen Überschuss an Honig schon fast, der bei uns sich anmeldet. In anderen Bereichen müssen wir auch ganz gezielt suchen. Man kann aber schon sagen, wir haben eher ein Überangebot, also wir jetzt als Markt sozusagen. Wir haben aktuell rund 200 Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten und auf unserer Warteliste stehen über 2000. Das heißt, wir kriegen wirklich
die sind aus ganz Österreich.
Die sind aus ganz Österreich quer verteilt. Und zum Thema der Kriterien, da gibt es verschiedene Komponenten. Wir schauen uns das von dem Weg sozusagen, also die kurzen Wege an. Das heißt, wir haben vor allem jene frischen Produkte rund um Wien, die ganzen Gärtnereien, da schauen wir einfach auf die kurzen Wege. Gleichzeitig gibt es andere Regionen, wo halt gewisse Produkte mehr spezialisiert sind, wie den Vorarlberger Bergkäse oder das steirische Kernöl. Das heißt, ein bisschen so die Distanz ist ein Thema. Die Größe des Betriebs ist schon in vielen Bereichen auch ein Thema, aber gleichzeitig kann man sagen, es geht jetzt nicht nur um Einzelpersonenunternehmen, sondern auch die Bäckereien, die haben teilweise schon 50, 60 Mitarbeitende in dem Bereich. Wir wollen halt einfach schauen, dass möglichst das Handwerk und die Produktqualität im Vordergrund steht, damit wiederum die Konsumenten auch wissen, wenn sie beim Markt da einkaufen, können sie dem Ganzen vertrauen. Und nicht, dass sie erst wieder auf die sozusagen auf das Etikett und die Verpackung schauen müssen, dass ihnen da irgendwie etwas anderes verkauft wird, als das wir versprechen.
Und wenn du jetzt schaust, so zurückschaust, also 2017, das heißt 6 Jahre sind es dann schon, würdest du irgendetwas ganz anders machen? Gibt es Sachen, wo du sagst, das hätte ich jetzt aus der jetzigen Sicht vom Learning heraus anders getan? Oder?
Gott sei Dank viel. Ich glaube, wenn man schon wüsste, man weiß alles zum Beginn, dann das ist nicht möglich. Und ich glaube, das ist auch die Realität, dass man immer wieder am meisten lernt, wenn man es probiert, hinfällt und aufsteht. Weil wenn eigentlich alles immer gut funktioniert, lernst du eigentlich relativ wenig im Leben. Deswegen sehe ich es auch als was Positives. Ich glaube, was mich sehr stark beschäftigt hat am meisten, war, ich habe alleine gegründet und das hat viele Vorteile, aber auch natürlich einiges an Nachteilen. Es hat sehr lange gebraucht, jetzt ein optimales Team- und Management-Setup bei Magda zu bauen.
Vor allem, wie viel seid ihr jetzt im Moment?
Es sind jetzt gut 30 Personen im Team. Ich habe jetzt auch einen sozusagen Co-Founder oder eben auch Geschäftspartner jetzt nach gut 5, 6 Jahren sozusagen an meiner Seite gefunden, der Julian Hödelmeier, der vor allem eben aus dem stationären Handel mit der Expertise herkommt. Und wir werden sicher noch darauf eingehen, aber wir haben mit Magda jetzt sozusagen vom Digitalen auch den stationären Weg gefunden. Und muss aber sagen, dass diese unterschiedlichen auch Stufen, weil wir waren am Anfang, wenn ich jetzt überlege, eine rein digitale Webplattform ohne Logistik. Dann haben wir begonnen, das erste Logistikzentrum für Kleinbauern zu machen. Dann haben wir begonnen, während Corona uns auf einmal, oder begonnen, da haben wir uns einfach verzwanzigfacht in den zwei Corona-Jahren. Und das war schon schwierig, weil wir so unterschiedlich schnelle Entwicklungen bei Markt hatten und so viele Richtungen. Da ein optimales Team und Setup zu finden, hat mich sicher einfach am meisten sowohl Kraft, Nerven, aber auch, ich glaube, wirklich sinnvolles Hirnschmalz gekostet.
Ja, Ja, okay. Also das heißt, das Learning ist eigentlich so quasi in jeder Phase und jetzt geht es hin in Richtung stationärer Handel. Also ihr habt die erste Filiale in Wien eröffnet.
Wir sind im Probebetrieb, genau. Ja. Also ab Mitte September werden wir dann sozusagen die offizielle Eröffnung aber auch haben. Und die Idee ist sozusagen, Märkte jetzt von dieser reinen Online-Präsenz zu einer Art Omnichannel zu entwickeln. Mhm. Das heißt, es wird online weiterhin geben. Im Online-Bereich setzen wir ganz stark auf die Abos zum Beispiel auch. Mhm. Und im stationären kannst du aber auch in Zukunft in der Filiale stehen. Und die Produkte, die wir vielleicht nicht lagernd haben, weil es kleine Mengen sind oder gewisse Weingüter, die wir dann auch im Sortiment haben, die kannst du dir dann auch natürlich in der Filiale online bestellen.
Ja. Und ist das so die Vision schon, dass auch auf Österreich, natürlich ist Wien, klar, der größte Markt, auch in dem Bereich, aber schon auch in anderen Städten zu starten?
Also die Vision geht auf Europa und weiter, wenn man so denkt. Ich glaube, es braucht überall direktere Wege, wie man einfach cool die Kleinbetriebe und wirklich, ich sage jetzt nicht bewusst immer nur klein, aber einfach nachhaltige Produktion anders aufzieht. Es geht jetzt nicht immer nur um die Größenfrage, sondern eher, was ist sinnhaft in welchem Bereich? Und gerade im Lebensmittelsektor haben wir uns in eine Phase reinentwickelt, wo es wirklich immer nur um sozusagen den günstigsten Anbau geht. Und das führt halt wirklich dazu, dass wir zu den widrigsten, komischsten, wirklich auch Jahreszeiten Erdbeeren in Spanien sozusagen anbauen.
Günstiger kaufen,
zu einer Qualität, die nicht gut ist. Es schmeckt niemandem. Es geht hauptsächlich um eine Verfügbarkeit. Der Boden wird dort ausgelaugt. Es wird mit Erntehelfern, die einfach wirklich auch um den Arbeitsbedingungen. Ich denke mal, das ist alles so pervers und niemand kriegt das eigentlich mit, was diese großen Strukturen machen. Und ich glaube schon an eine Zukunft, wo wir ganz generell mehr sinnvoll regionales Wirtschaften unterstützen. Es gab schon wirklich viele Phasen, wo wir einfach alles ausgelagert haben, auch nach Asien, wo es einfach nur immer um die günstigsten Kosten geht. Und auf einmal merken wir jetzt aber auch in den globalen Entwicklungen der Wirtschaft, der Preis ist nicht alles. Manchmal geht es auch einfach um Lieferverfügbarkeit
zum Beispiel. Die Bauern bekommen ja auch von euch wesentlich mehr, als sie von großen Handelsketten bekommen.
Bei uns bekommen sie immer 2/3 vom Preis und mit 1/3 sozusagen
arbeitet ihr dann.
Online wie stationär genau.
Und im normalen Handel mit den großen Handelsketten ist es nicht einmal umgekehrt, sondern noch wesentlich weniger.
Ne? Oft ist es im Durchschnitt, also wirklich die landwirtschaftliche Wertschöpfung liegt bei 10-12% von dem, was wir Konsumentinnen im Handel zahlen. Und aktuell mit der Inflation ist das noch dramatischer geworden, dass die Betriebe kaum Anpassungen hatten, vor allem wenn sie klein sind im Vergleich zu den großen. Und gleichzeitig, wir wissen alle, wie unser Einkauf sich vervielfacht hat. Und das ist auch ein Vorteil. Auf kurzen Wege haben wir beim Markt da kaum die Preise erhöhen müssen.
Wie siehst du das jetzt? Es kommt jetzt oft dieser Vorwurf, die CO2-Bilanz durch diese Zustellung. Also egal, ob jetzt Gurkerl oder Magda, jetzt, wenn das quasi nach Hause geliefert wird. Wie seht ihr dieses Thema?
Man muss es unterscheiden. Sind das sozusagen Expresslieferungen, wo für eine Lieferung wirklich das Auto direkt zu einem hinfahrt?
Also Amazon im klassischen
Sinne. Genau. Eigentlich nicht wie bei Amazon, eher so wie bei einem Lieferdienst. Sagen wir mal, wie wenn ich mir meine Pizza bestelle.
Okay,
Das mit dem Auto passiert oder wie es manche auch Lebensmittellieferdienste genauso machen, ist nicht wirklich effizient, weil das ist das Gleiche, wie wenn du oder wenn jeder in Österreich am Land mit dem Auto einkaufen fährt, ganz ehrlich. Es ist ein weiterer Weg, der entsteht. Was wir bei Magda machen und wie ich es auch sinnvoll finde, ist das Ganze immer mit Lieferrouten zu organisieren. Weil wenn das alles pro Bezirk gebündelt wird und dann einfach nur Haustür um Haustür
ausgeliefert wird. Einem Tag in der Woche oder zwei Tagen die Woche die Auslieferung? Oder?
Genau, so ist es jetzt aktuell. Über die Sommermonate haben wir es jetzt auf Donnerstag und Freitag beschränkt. Aber ab September haben wir wieder die ganze Woche, wo wir ausliefern. Okay. Was wir aber sozusagen machen, ist, wir bündeln das dann an einer Stelle in unserem Logistikzentrum, je nach Bezirk und Lieferroute. Ja. Und damit kann man sagen, dass es eigentlich ein sehr stark geringfaches ist im Vergleich zum Durchschnittseinkauf. Im Durchschnitt wird in Österreich für den Wocheneinkauf fährt man 8,5 Kilometer mit dem Auto. Das ist eigentlich relativ viel. Und entsteht natürlich viel stärker am Land als in der Stadt. Muss man auch sagen, in der Stadt gehen die meisten eigentlich zu Fuß einkaufen. Aber man merkt da schon, da gibt es einiges an Optimierungsmöglichkeiten. Und da ist dieses automatisch Schwarz-Weiß-Denken in Richtung Online-Lieferung nicht unbedingt so.
Ja, wenn du jetzt schaust von den Produkten, du hast gesagt, es gibt durchaus Sachen, da habt ihr eigentlich hättet ihr ganz, ganz viele Produzenten, die sich euch anbieten, aber es gibt auch Dinge, wo ihr wenig habt. Was wäre das zum Beispiel?
Lass mich überlegen. Es gibt einzelne Produktionen, die zum Beispiel in Österreich so stark weggedrängt wurden wie eine Nussproduktion. Ich glaube, es gibt in Österreich einen Nussproduzenten, der Walnüsse und andere Nüsse herstellt. Aha. die restliche österreichische Nussproduktion ist alles mittlerweile in den Balkan verlegt worden. Also es gibt einfach wirklich gewisse Produktionen, die aufgrund der Lohnkosten hier vor Ort sich nicht rechnen oder sehr begrenzt rechnen. Und da finde ich es natürlich interessant, je mehr man dann auch wieder diese Betriebe unterstützt und bei denen einkauft, desto günstiger werden natürlich auch deren Gesamtproduktionskosten. Mhm. Und deswegen geht es schon wieder vielleicht auch ein bisschen um einen gesamtgesellschaftlichen Shift in Richtung, was wollen wir eigentlich lokal anbauen auch wirklich.
Mhm. Großartig. Ich glaube, das heißt, es könnten auch viele aufgerufen sein, zu sagen, die und die Bereiche entwickelt euch dort auch noch hin.
Absolut. Wir geben auch den Landwirten, das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Unterschied. Wir sehen uns nicht so, dass wir sozusagen zwischen den Bauern und dem Kunden stehen, sondern wir versuchen da ein bisschen die Brücke und die Übersetzung auch zu machen. Ja. Das heißt, die ganzen Kundendaten, auch was bestellt wird, das was angefragt wird, das geben wir auch ganz aktiv an unsere Produzentinnen weiter, machen mit ihnen auch gemeinsam zum Beispiel Anbauplanungen, weil zum Beispiel wir merken im heurigen Jahr, es werden ganz viel Beeren nachgefragt oder auch die Marillen haben wir viel zu wenig Angebot gehabt, weil einfach wiederum gewisse auch Produktionen aufgrund der Klimaauswirkungen natürlich sehr stark darunter gelitten haben heuer.
Ja, aber man kann es dem Kunden auch dementsprechend auch wieder kommunizieren, dann hat er mehr Verständnis.
Absolut.
Jetzt im Moment habt ihr Lebensmittel, also vom Rehfleisch über die heimische Wassermelone. Ja. Und die Frage ist, habt ihr auch vor, andere regionale Produkte mal zu vertreiben? Also weiß ich nicht, Kleidung, Wohnraum, Accessoires, was auch immer.
Also was wir jetzt in der ersten Phase dazu nehmen, sind Haushaltsprodukte, Babygeschichten, Babynahrung. Teilweise jetzt auch suchen wir schon ein bisschen was in Richtung Kinderspielzeug. Also wir versuchen jetzt mal eigentlich das Vollsortiment für den Haushalt, für den Wocheneinkauf sozusagen zu machen. Reinigungsmittel haben wir zum Beispiel auch schon im Angebot. Themen wie Kleidung wird begrenzt getestet. Wir haben letztes Jahr so erste Sachen in Richtung Socken und Hauben mal probiert in der Winterzeit, zum Beispiel auch von heimischen Herstellerinnen. Handtücher und Geschirrtücher haben wir auch schon probiert. Also derweil sind wir schon noch eher in einer Haushaltsbereich-Ebene, weil wir uns halt auch nicht zu stark irgendwie verlieren wollen. Aber man merkt schon, dass es einfach auch wirklich coole handwerkliche Betriebe in Österreich gibt, wo du so zum Beispiel sagst, die Leinenweberei Fieberg fällt mir gerade ein. Die sind aus Oberösterreich und haben wirklich diese Leinengeschichte wieder zurückgeholt. Das sind alte Familientraditionen und ich sage auch wirklich, diese Geschirrhanger, die du dir anschaust, die Schürzen, die Brotsackerl, die wir da haben, die passen halt auch inhaltlich extrem gut zu den Lebensmitteln. Ja. Und sind dann natürlich auch wirklich schöne Geschenke, die man dann im Laden bei uns auch findet.
Ja. Habt ihr, wo sind eure Kunden zu Hause?
Schon großteils in Wien. Also ich würde sagen, wir sind so bei 65% Wienerinnen und Wiener.
Ja.
Aber der Rest ist österreichweit verteilt, eigentlich quer über alle Bundesländer. Wir merken schon, wir haben einen stärkeren Fokus im Osten, aber gerade in gewissen Bergregionen, auch in Tirol und Vorarlberg, hast du es teilweise mit dem Auto wirklich so weit zum nächsten Einkauf oder zum nächsten Bauernmarkt, dass es sogar auch dort effizienter ist, die Lieferung mit der Post zu bekommen, als selber mit dem Auto zu fahren.
Und von eurem Partner, also gerade was dann die Lieferungen etc. betrifft. Das war sicher, also ich stelle es mir ganz schwierig vor, da die richtigen Partner zu finden, beziehungsweise das ist oft, wenn man aus der Wirtschaftswelt kommt, heraus und man muss dann in diese Welt, in der Digitalisierung mit Programmierern etc. hinein, ist das wahrscheinlich eine Challenge, oder? Richtigen Leute zu finden, die dann auch verstehen, dass das ganze Ding reibungslos funktioniert.
Du, ganz am Anfang war es wirklich irrsinnig witzig, weil wir einfach so einen reinen Webshop hatten, wo der Bauer und die Bäuerin selber auch noch den Shop befüllt hat. Oh. Das machen wir mittlerweile alles eigentlich in-house. Aber ich habe mir halt das wirklich so vorgestellt, wie eine Art Mischung aus Willhaben und Facebook für die Bauern, wo man sich einerseits vorstellen kann, aber auch selber halt die Produkte reinstellen. Das ist aber schon zu Beginn eher in die Hose gegangen, in vielen Bereichen jetzt nicht ausschließlich, aber man hat halt wirklich gemerkt, wie unterschiedlich der Wissensstand ist oder auch das Gefühl, wie ich da im Online-Marketing was aufbauen muss. Wir haben da die schrägsten Produktfotos erhalten, genauso wie, wo du merkst, einfach auch wirklich kein Verständnis, wie vielleicht auch manche englische Wörter ganz normal sind für uns mittlerweile im digitalen Ding. Da ging es um das Postlabel, erinnere ich mich, das zum Ausdrucken war. Und ich erinnere mich an die Produzentinnen-Anfrage, wo ein Bauer angerufen hat und gesagt hat, ja, was ist denn das für ein Postlabel? Also im stärksten Dialekt Und da merkst du eigentlich erst, wie unterschiedlich auch unsere Kommunikation eigentlich angepasst werden muss, sobald man in die Digitalisierung geht und da möglichst viele Zielgruppen einbinden möchte.
Wo hast du die Herausforderung sonst, wo du sagst, was ist mit euren Produzenten sozusagen die größte Challenge?
Ich glaube schon, das Tagesgeschäft. Das ist, man muss dann berücksichtigen, wir haben fast 1000 Produkte im Angebot und das von 200 Betrieben. Das heißt, das ist ganz viel Koordination, Management und ja, Kleindetailarbeit, das da ist. Da bei meiner, da kriegen wir den Anruf, ja, sie können den Salat nicht liefern, weil Rehe sind in den Garten eingebrochen oder in den Salatgarten und haben den ganzen Salat aufgefressen. Ja. Das nächste Mal geht der Traktor ein und der kann nicht pünktlich liefern. Und bei uns ist es dann schon so, dass wir halt in einem sehr optimierten Logistiksystem arbeiten, wo die Ware auch nicht unbedingt auf Lager ist, sondern wo wir ganz zeitgerecht das vom Bauern bekommen, was danach auch wieder an den Kunden ausgeliefert wird. Und da ist es schon eine Schwierigkeit, da ständig das so richtig zu koordinieren,
dass das passt.
Auch den
Kunden dann auch nicht zu verärgern. Aber haben die Kunden Verständnis für sowas, wenn ihr ihnen das so mitteilt?
Ich würde sagen, eigentlich fast alle ja. Es gibt immer Ausnahmen, wo du sagst, okay, ich habe, weiß ich nicht, aber ich möchte auf was bestehen, was da angeliefert wird. Dann schauen wir aber schon auch sehr proaktiv, dass wir in den Support dann treten und oftmals ein Alternativprodukt dann finden, wenn es auch wirklich nicht anders geht.
Okay. Wo siehst du die größten Chancen im Bereich Nachhaltigkeit, Regionalität am Markt im Moment?
Also ich merke, die größten Hebel, die wir haben, sind schon auch wirklich in der Produktion und im Anbau vieler Dinge. Wenn wir weniger auf Monokulturen setzen in der Landwirtschaft, sondern mehr auf die Biodiversität, auch auf eine Sortenvielfalt, viele Sorten, die in Vergessenheit geraten sind, dann wird die Landwirtschaft als sich resilient. Und da sehe ich schon eine ganz große Chance, dass wir eigentlich mit den ganzen, jetzt merkt man die aktuellen Wetterauswirkungen sehr stark, mit sehr viel Hochwasser, mit aber umgekehrt auch sehr viel Dürren. Also du merkst einfach, das Wetter wird uns sehr, sehr stark noch beschäftigen, was die Landwirtschaft betrifft. Ja. Und da glaube ich schon in Richtung nachhaltige Produktionen, dass diese Sortenvielfalt wichtig ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass immer mehr Konsumentinnen erreicht werden, indem dass man es eben, wie du es schon mehrmals angesprochen hast, einfach erklärt. Das Thema ist, dass wir alle gar nicht mehr wissen, was die Zusammenhänge sind, weil es auch sehr komplex ist, muss man sagen, Nachhaltigkeit zu bewerten. Und ich glaube, je einfacher wir mit Freude und Genuss sinnvolle Lösungen schaffen, desto mehr sind auch Menschen überzeugt, mitzumachen, anstatt dass wir mit einer klassischen Verbotspolitik wahrscheinlich sehr viele Menschen abschrecken. Und mittlerweile leider auch übersättigt haben mit diesen ganzen Warnungen und Dramas und alles miteinander. Also ich glaube, man muss mit Freude und gutem Beispiel vorangehen. Dann klappt es auch, dass man viele Menschen zum Umdenken
irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt auch schon wesentlich mehr Bewusstsein da, vielleicht auch durch Corona, durch Ernteausfälle, durch den Krieg. Also auch wirklich, dass man den Standort wieder schützt und auch wieder ein bisschen autarker wird. Ne?
Wir haben es gemerkt, wie du gesagt hast, richtig sagst, in der Anfangszeit von der Ukraine-Invasion hast du ja wirklich teilweise Produkte nicht mehr im Handel gehabt. Und da merkt man dann erst, wie eigentlich trotzdem, wie fein das alles abgestimmt ist, unser globales Lebensmittelsystem. Ja. Es kann ja wirklich in dem Fall in China ein Reissack umfallen und was Riesiges passieren im Falle, wie es sonstmals nie war. Und das merkst du einfach, das alles ist so hoch optimiert, aber nicht wirklich auf die Realität angepasst, wenn da mal wirklich was passiert. Und wir merken einfach, unser einfach Klimasystem wird mehr Abnormalitäten einfach verursachen. Es wird nicht immer alles so sein wie früher.
Gibt es mehr Bewusstsein bei den Konsumenten, dass Ware, also Produkte auch teurer sein dürfen, dass man nicht nur noch auf billig und Masse geht?
Immer mehr ja. Also wir sehen auf der einen Seite zwar, es muss nicht immer teuer sein. Also bei Markt, da kriegen wir die Basic-Lebensmittel. Da geht es um Kartoffel, Salat, alles, was an frischen Produkten ist, zu den Abhofpreisen von den Produzenten günstiger als im Supermarkt an. Okay. Das heißt, es ist wirklich nicht immer eine Frage des Preises. Bei anderen Produkten, wie bei Fleisch, bei Fisch oder verarbeiteten Sachen, ist es nicht möglich, in diesem Massentierhaltungssystem mitzugehen. Und viele Konsumentinnen checken das schon, gerade bei tierischer Produktion, dass es nicht immer um Geiz ist geil geht, sondern dass da einfach so viele Dinge damit zusammenhängen und auch auf ihre eigene Gesundheit ja was Positives einzahlt und nicht unbedingt sozusagen mal im Vorhinein günstige Lebensmittel sozusagen zur Ernährung nimmt und dann aber gleichzeitig dann hinten raus wirklich viele gesundheitliche Themen hat. Das merkt man auch ganz stark in den USA mit auch der ganzen Thema der Fettleibigkeit, das vor allem eine ärmere Bevölkerungsschicht betrifft.
Also das muss man wirklich sagen. Habt ihr von euren Kunden her eine gewisse Struktur, sagst du, die sind schon großteils jünger oder mehr Frauen oder höherer Bildungsgrad oder hast du so ein...
Schon, ja, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir haben so zwei Richtungen, die wir so definieren können. Die eine Richtung ist eigentlich eher älter, also entgegen von dem, dass man oft glaubt, boah, es ist eine junge, hippe Zielgruppe, die online ihre Lebensmittel kauft. Ja. Es ist eigentlich sehr oft, dass Menschen, ich würde mal sagen, ab einer gewissen, sagen wir mal sagen, schon Alter, Erfahrung, aber auch dann vielleicht auch Zeit, also sehr viele auch, die in Pension schon sind, mehr auch wieder Lust an dem Kochen haben, mehr Verständnis auch haben, wie die Produkte früher vielleicht auch geschmeckt haben. Das heißt, bei einer älteren Zielgruppe tun wir uns eigentlich sehr leicht, die Ware an den Mann und an die Frau zu bringen. Bei den Jungen ist es eher dann so die Convenience-Aspekte. Das heißt, dort merken wir im Bereich Abo, was wir bei der Online-Bestellung machen, hilft es vor allem jungen Familien, die wenig Zeit zum Einkaufen haben oder auch Berufstätigen, die schon wirklich eine große Wertschätzung haben für hochwertige Lebensmittel, aber gleichzeitig sagen, ich bin so stark in meinen Job eingebunden, ich komme gar nicht sinnvoll zum Aussuchen und zum Einkaufen mit den Kriterien, die ich gern hätte. Dort merkt man, da erreicht man dann eine gewisse Zielgruppe, die sehr urban ist, sehr bewusst ist und sicher auch da immer wieder an neuen Trends und Innovationen dran.
Großartig. Wenn du jetzt sagst, für den Wirtschaftsstandard, du hast Wirtschaft studiert, für den Wirtschaftsstandard Österreich, diese Herangehensweise der Regionalität, was kann das für unseren Standort grundsätzlich dann oder für die Volkswirtschaft in Summe später ausmachen?
Du, ganz, ganz viel, weil für mich das Thema Regionalität auch mit der wirtschaftlichen Verantwortung zusammenhängt. Ich glaube, wir müssen überall ein bisschen mehr reinblicken in eben sozusagen unsere Auswirkung des Wirtschaftens und des Handels. Und das geht am besten, wenn wir vor unserer eigenen Haustüre kehren müssen. Das heißt, je lokaler und regionaler wieder auch die Produktionen teilweise auch in Österreich wieder zurück stattfinden, desto mehr werden wir auf unsere Lohnstandards schauen und auf unsere Umweltstandards. Das Thema ist ja, wir haben ja ganz viel gesetzlich hier vor Ort ja ohnehin schon geregelt. Die Schwierigkeit ist eher, dass wir ganz oft Dinge importieren, die nicht einmal zu unseren Standards produziert wurden, sondern zu geringeren Standards. Das heißt, eigentlich in der Art, wie wir global auf Kostenoptimierung schauen, zerstören wir die ganze Zeit unseren eigenen Markt. Wir erlauben es uns, ständig Dinge zu importieren, auch sehr intransparent, muss man sagen, gerade im Nahrungsmittelsbereich ist es ja oft wirklich so, die Dinge werden im Ausland produziert, hier vor Ort abgepackt und dann steht hergestellt in Österreich drauf. Das zerstört total die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe. Und ich glaube, wenn wir da mehr auf diese sozusagen Transparenz schauen und diese Informationen den Konsumenten auch mitgeben, desto eher kann auch jeder das verantworten, was er entscheidet.
Großartig. Jetzt zu einem ganz anderen Themenbereich. Du bist damals bei den Forbes 30 Under 30, also diese 30 Menschen unter 30, gelistet worden. Praktisch die mit jungen Jahren quasi als erfolgreiche Frau Impulse setzt. Was macht das mit einem, wenn man so eine Auszeichnung bekommt? Quasi so früh schon ein Lebenswerk hat, ja. Auch das, naja, muss man schon so sagen, ja.
Das ist voll schön, dass du das sagst. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich so, das ist erst der Anfang. Es klingt blöd, es soll nicht überheblich sein, aber ich merke einfach total, ich habe wirklich Großes vor und ich merke auch, dass ich das auch als Privileg sehe, hier in Österreich wohnen zu dürfen, die Ausbildung genossen zu haben und eigentlich, das alles anpacken zu können. Man merkt, man ist oftmals nur von sich selber gehindert, weil man sich die Sachen nicht zutraut. Und ich habe irgendwie den Genuss, dass ich mir relativ viel sozusagen auch zutraue oder das Privileg
in dem Bereich. Wurde dir das von zu Hause mitgegeben?
Ja, ich würde schon sagen, meine Eltern haben einfach uns immer total unterstützt, auf unseren Weg zu gehen. Es war nie so vorgegeben, du musst irgendwas erreichen. Aber es war so, wenn du Lust hast, es stehen dir eigentlich immer alle Türen offen. Und ich merke, ich bin mit diesem Selbstverständnis irgendwie ganz oft in mein Leben gegangen und habe sehr viel mehr einfach zugetraut und gesagt, na, das machen wir jetzt einfach. Und dafür wurde ich sicher immer wieder auch früh belohnt oder habe Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, die ganzen Geschichten, die oft Auszeichnungen ausmachen, sind ein bisschen, dass sie dir auch, ich würde mal sagen, ist eine Auszeichnung fürs Durchhalten meistens sozusagen. Weil es ist dann trotzdem nichts, was von vornherein sofort funktioniert. Du musst einfach dranbleiben an deinen Dingen. Du musst Leidenschaft damit haben und musst eben lernen, immer wieder aufzustehen, weil das ist eigentlich die große Challenge, nicht aufzugeben.
Und wenn du es jetzt siehst als Frau, weil es ist sicher nochmal in unserer Gesellschaft, also Österreich ist wesentlich konservativer, was wir ja von vielen Daten, Zahlen etc. wissen, als junge Frau ist es noch einmal irgendwie härter. Wie siehst du das, nimmst du das gesellschaftlich wahr? Ist da ein Wandel da oder gehört da noch was getan, dass sich Frauen mehr zutrauen?
Absolut gehört was da, umso mehr sitze ich da. Na, ich merke einfach so stark im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, also ich glaube auch immer so seinen Alltag erlebt, glaube ich nicht, dass wir sehr viel diskriminieren. Diskriminierung im Alltag erleben. Mhm. Aber wo es schon ein Thema ist, ist in einem gewissen wirtschaftlichen Bereich, in einem Führungsthema, sobald es um Machtpositionen und um höhere Ebenen geht, sozusagen ums Unternehmertum, um Frauen in verschiedenen Managementverantwortungen und Co. Da kann man sich einerseits die Statistiken relativ schnell rausziehen, mhm, und das ist teilweise wirklich erschütternd, wie stark das noch auch wirklich sich abzeichnet. Ich glaube jetzt gerade so zum Beispiel im Venture Capital Startup Bereich, also sobald es um Skalierung und Wachstum geht, sind es rund 10% der Gründungsteams, die nur eine Frau überhaupt im Team haben. Das heißt, 90% sind sogar reine nur rein männerdominierte Teams.
Warum ist das Beispiel so? Du kennst die WU und warum ist das so, glaubst du?
Ich glaube schon, dass es oftmals auch an Rollenbildern liegt. Mhm. Also ich habe nicht viele Frauen, wo ich jetzt sage, als Kind habe ich mir gedacht, wie diese Frau möchte ich sein, sondern es war für mich oft Männer, wo ich gesehen habe, na, das will ich mir auch zutrauen und das kann ich locker sozusagen schaffen, aber es fehlt ein bisschen. Umso mehr will auch ich immer wieder da draußen sagen und das im Positiven vorangehen, weil ich glaube einfach, wir brauchen diese Rollenvorbilder. Ich glaube, es ist aber schon auch oft eine Frage von Erziehung, wie vielleicht auch Frauen oder Kinder und Mädchen dann oft viel mehr auf diese gemeinschaftlichen Wohlbefindungswerte, dass es allen gut geht, wie man brav ist, wie man auf die anderen schaut irgendwie. Wir sind nicht unbedingt für das erzogen, was unser Wirtschaftssystem von diesen Management- und Führungsrollen eigentlich erwartet. Mhm. Und ich glaube, da ist irgendwo eine Unsicherheit noch da für viele Frauen, die so merken, man will eigentlich auf soziale Werte achten, man will auf gesamtheitlich coole Lösungen schauen. Man merkt auch oft, gerade im Bereich des Social Entrepreneurship sind wieder viel mehr Frauen, genauso wie in Sozialberufen viel mehr Frauen sind. Und das ist für mich schon eine Frage, wollen wir jetzt Frauen ändern, dass sie eher ins System passen? Ich würde sagen, nein, weil für mich ist die Qualität, die wir Frauen mitbringen, eine ganz wichtige. Und ich finde, es muss nicht immer nur dieses sehr auf das Individuum fokussierte, auf den Profit, auf die Maximierung fokussierte, vielleicht manchmal mehr patriarchale, männliche Denkweise belohnt werden, weil so funktioniert unsere Wirtschaft aktuell. Ja. Sondern ich glaube, wir müssen manchmal auch über Wirtschaftsspielregeln nachdenken, wo halt die Qualitäten von uns Frauen oder von einer vielleicht manchmal, sagen wir mal, mehr feministisch geprägteren auch Gesellschaftsbetrachtung belohnt werden. Weil aktuell kämpfen wir eigentlich mit den Waffen der Frau oder unseres weiblichen Denkens in einem System, wo du eigentlich nicht gewinnen kannst. Und das ist das Problem.
Wird sich das vielleicht nicht durch künstliche Intelligenz, ich denke mir, es sind so ganz viele Dinge, in denen, gerade im Wirtschaftsbereich, im Prüfungsbereich, in der Steuerberatung, in ganz vielen Bereichen, wo einfach Algorithmen, wo gewisse Dinge anders gelöst werden können durch künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das, was wir Frauen mitbringen, das schafft nicht so leicht eine künstliche Intelligenz. Glaubst du, dass sich dahingehend vielleicht irgendwie eine positive Entwicklung, einen Switch ergeben kann?
Also generell glaube ich, dass soziale Intelligenz, Empathiefähigkeit ganz, ganz wichtig ist und dass das sicher eher etwas ist, was uns Frauen auch von der Erziehung her mehr mitgegeben wird, sagen wir mal so. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine auch genetische Ebene ist. Es ist einfach wirklich etwas, wo wir Frauen so in die Richtung mehr erzogen wurden. Mhm. Und ja, ich bin der Überzeugung, dass vor allem es im Bereich von Führung und Management in Bezug auf auch neue Formen der Firmenkultur ganz, ganz wesentlich wird. Das wird sehr, sehr schwer über künstliche Intelligenz abgedeckt werden, wo es vor allem ums Thema neue Führungsstile, auch neue Art von Erwartungshaltung von jungen Mitarbeitenden geht. Und ich glaube, da wird es automatisch einen Shift geben, weil einfach auch eine neue Generation auf ganz, ganz andere Themen im Arbeitsplatz sozusagen Wert legt. Und da geht es vielleicht nicht immer nur um straighte, sagen wir mal, auf rein Kennzahlen basierte Führung, sondern da geht es eben genau um dieses, was ist eigentlich Purpose-Driven Leadership? Was ist vielleicht auch ein Engagement, das über das reine auch Gehalt hinausgeht? Also es wird ja auch auf anderen Seiten sozusagen dann ja auch positiv belohnt, wenn man Mitarbeitende hat, die jetzt nicht nur sozusagen geldgetrieben ihren Job abwickeln und Hauptsache Dienst nach Vorschrift machen, sondern man will ja eigentlich ein Team aufbauen, was möglichst agil ist, was möglichst mitdenkt, was auch selbst unternehmerisch ist. Und ich glaube, das schafft man nur in Menschen auszulösen, wenn man genau diese soziale und persönliche oder halt ja soziale Intelligenz mitbringt.
Ihr seid ja wahnsinnig schnell gewachsen. Habt ihr euch schwer getan? Weil gerade also die meisten Unternehmen, die zu uns kommen, sagen, das Schwierigste ist, Arbeitskräfte zu finden. Tut sie euch schwer oder ist das bei euch eigentlich?
Wir tun uns gar nicht schwer. Und das ist genau das Schöne, weil es zeichnet sich genau da wieder aus. Es war sicher in gewissen Phasen von Corona schwer, weil wir auch so schnell gewachsen sind, weil auch in manchen Phasen unsere internen Strukturen noch nicht so gut gesessen sind. Da haben wir immer wieder einige Anläufe gebraucht, bis wir wirklich jetzt ein cooles Setup haben. Und ich glaube, genau das spricht jetzt auch für diese Strategie unserer Führung, die auch der Julian und ich zum Beispiel wirklich in der Führungsspitze gemeinsam machen. Also wir haben auch da bewusst gesagt, Frau, Mann, auch auf gleicher Ebene mit auch dem gleichen sozusagen Verantwortungspouvoir. Wir wollen da einfach wirklich auch eine neue Art von ja, ich würde mal sagen, neutralerer, geschlechterneutralerer Führung schaffen, wo es auch wirklich um Inhalte geht und nicht um Egos.
Sehr gut. Großartig. Wenn du jetzt schaust, schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft. Markt.at, jetzt der erste Shop, der jetzt in Gang kommt. Was stellst du dir vor, was soll so die nächsten, sagen wir jetzt mal, 5 Jahre circa passieren?
Boah, 5 Jahre, da haben wir noch lange Zeit. Nein, ich denke mir, in 5 Jahren, da werden wir sicher in Österreich schon sehr viel gemacht haben. Ich glaube, dass wir sicher außerhalb von Wien schon auch in andere Bundeshauptstädte sozusagen gegangen werden sein. Ich glaube aber, dass wir vor allem noch viel mehr in die Breite gehen werden. Also wir haben auf der einen Seite sozusagen die Idee, möglichst sinnvoll die Produkte an sozusagen den Mann und die Frau zu bringen, aber ich sehe gleichzeitig auch einen Riesenbedarf, die bäuerlichen Betriebe noch mehr zu unterstützen. Das in Bezug auf die Plattformentwicklung. Das heißt, dass wir denen wirklich viel mehr Tools oder auch Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand geben, wie Marketingpakete, wie, weiß ich nicht, Softwarepakete auch für deren Buchhaltungssysteme, damit im Endeffekt die sich viel mehr noch auf die Produktion konzentrieren können und wir ein ganzes System drumherum bauen, wo eigentlich die effizienten Wege über digitale Lösungen auch so funktionieren, dass da jeder was davon hat.
Du hast dich ja auch mit Bergbäuerinnen in einem Projekt beschäftigt. Das ist was sehr Spezifisches. Gibt es da viele überhaupt? Oder, also sind jetzt generell
wir haben in Österreich im Verhältnis zu Europa eine natürlich hohe Quote, weil wir einfach in den Alpen auch wirklich eine coole Landwirtschaftspflege in dem ganzen Bereich haben. Also es gäbe ja keine einzige Alm in Österreich, gäbe es nicht die Landwirtschaft, die auch teilweise zum Beispiel die ganze tierische Produktion
inkludieren muss. Aber das waren spezifisch Frauen, oder, in diesem Programm?
Ja, weil ich, da habe ich mit der UNO gemeinsam sozusagen ein Pilot oder halt ein kleines Forschungsprojekt damals gemacht. Ja. Das war auch im Zuge noch meines Studiums, wo ich mir ganz bewusst die Rolle der Frau in Bezug auf die ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf Bergbauernhöfen angeschaut habe. Und auch dort sieht man, dass schon vielleicht eine Bäuerin vielleicht manchmal eben anders auf die Produktion und auch auf die Nachbarschaft und die sozusagen Auswirkungen ihres Bauernhofs auch auf den Ort und die Gesellschaft eben hat, da passiert einfach so viel mehr. Und da merkt man auch, dass nicht alles einfach immer nur über monetäre Werte sozusagen runtergebrochen werden kann, sondern da geht es ganz viel um Wissensaustausch. Da geht es auch ganz viel zum Beispiel Schule am Bauernhof. Also solche Themen, wo es eben um das Mehr geht, das werden halt ganz, ganz oft von Frauen und Bäuerinnen sozusagen ausgelöst und auch gemacht. Und das finde ich immer extrem unterstützenswert. Deswegen haben wir beim Markt auch eine eigene Schiene, die heißt Female Empowerment, wo wir eben ganz bewusst Jungbäuerinnen unterstützen wollen, auf ihrem Weg sozusagen sich da auch selbstständig zu machen oder eben mehr zu machen in dem Bereich, weil ich das einfach richtig klasse finde, auch auf allen Ebenen Frauen zusammenzubringen, die da was Unternehmerisches machen wollen.
Großartig. Also wenn ich jetzt so schaue, du hast im Ausland studiert, in Hongkong habe ich gesehen, du hast einfach wirklich einen Blick auf die Welt genossen, bis zurück hast du alle Dinge, die dich irgendwie bewegen, die dir irgendwie innerlich einfach so einen Antrieb geben, zusammen kombiniert und ein großartiges Unternehmen daraus gebaut.
Danke.
Und was darf man sich erwarten? Was darf da alles noch kommen? Hast du sonst andere Ideen, wo du sagst, in dem Bereich möchte ich auch noch was tun oder so ganz andere Bereiche?
Du, ich glaube, die nächsten Jahre wird mich Marc da sicher noch sehr intensiv beschäftigen. Ja. Ich merke aber auch, ich merke schon, viele Themen muss man auf unterschiedlichen Ebenen angehen für die Zukunft. Und mir geht es wirklich darum, in meinem Leben einen riesigen und oder wesentlichen Beitrag auf unsere Gesellschaft eigentlich zu machen. Und ich glaube, vieles davon ist Bildungsarbeit. Also ich sehe da ganz viel auch, was mich selber berührt und bewegt. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Schülerinnen zusammen, weil ich einfach merke, gerade bei einer jungen Generation kann man noch so anders anfangen und sie auch noch so anders eben begeistern und abholen. Und da geht es mir schon darum, auch wirklich auch da wieder Frauen und jungen Mädchen vor allem da diese Vorbildfunktion irgendwie zu geben, mit sie können was gestalten. Ich sehe aber auch, dass es viele Themen gibt, wo politisch einiges notwendig ist. Also wenn wir über Spielregeln sprechen, sozusagen jetzt gerade, weil wir dafür gesprochen haben, Richtung Import, was ist erlaubt, welche Standards wollen wir haben. Diese Sachen, die Spielregeln gestaltet die Politik und da finde ich durchaus einiges auch in
also
Richtung
vielleicht findet man dich
europäische
dann in der Politik
Themen immer wieder ganz spannend, weil ich einfach glaube, das eine ist, mag da jetzt einmal wirklich auch hinzustellen und zu sagen, es geht anders im bestehenden System. Mhm. Gleichzeitig habe ich mit Magda gelernt, wie schwierig es aktuell fällt, als Startup, als frauengeführtes Unternehmen, als soziales Unternehmen, mhm, in dem System sozusagen durchzuhalten, zu überleben und auch wirklich zu wachsen. Mhm. Und da sehe ich wirklich einiges an Potenzial und Stellschrauben, wo ich glaube, dass ich sicher auch noch einmal meinen Beitrag leisten werde, in welcher Form auch immer das noch wird.
Also ich bin irrsinnig gespannt, was da noch alles kommt. Von deiner Energie her merkt man, da kommt noch sehr, sehr vieles. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Was wünschst du dir für Österreich?
Eine schon Leichtigkeit und Hoffnung in der Veränderung. Weil ich glaube, wir sind ein Land, das leider viel zu viel jammert und immer wieder, so früher war alles besser und da und dort und da einfach sehr oft in dieser Frustration stecken bleibt. Und ich merke einfach, ich möchte allen einfach diese Freude am Verändern mitgeben, weil Veränderung wird oft so schnell als was Schlechtes und Negatives dargestellt. Aber Veränderung kann so viel Positives mit sich bringen. Man muss halt manchmal von seinen Routinen abweichen und von dem Gelernten abweichen. Aber ich bin sicher jemand, der gerne einfach diese großen Visionen auch mit Freude rausbringt. Und das wünsche ich Österreich, dass ich da ein bisschen die Leute mitreißen kann.
Und was würdest du deinem, sag jetzt mal, 15-jährigen Ich heute mitgeben?
Eigentlich habe ich mit 15 schon gespürt, dass ich nur irgendwie weitermachen muss und meinen Weg gehen muss. Und ich würde meinem 15-jährigen Ich sagen, du hast recht, geh einfach.
Okay, großartig. Also vielen, vielen, vielen Dank für diese positive Energie, für das heutige Gespräch, das ganz viele Bereiche aus dieser Agenda 2030, den Sustainable Development Goals, abdeckt, von einfach florierenden, gesunden Gemeinden, Leben am Land, Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Bildung, Frauen, da ist ganz, ganz viel drin. Danke für deinen Beitrag und den Impact, den du leistest.
Danke ebenso.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.